Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Vom Einfachen das Beste. Diesen Satz, den finden Sie auf der Webseite des Sterne-Restaurants Le Canard und Sie finden ihn in der Selbstbeschreibung des Architektenbüros GMP. Gerkan, Mark und Partner. Beide Institutionen sind sehr renommiert und in Hamburg an der Elbchaussee ansässig. Das ist auch kein Zufall, dass sie da Nachbarn sind. Sie gehen nämlich beide auf die Initiative von Meinhard von Gerkan zurück. Der Architekt gründete vor fast 50 Jahren zusammen mit seinem Studienkollegen Volkwin Mark das Büro, das weltweit Häuser, Stadien, ja ganze Städte errichtet. Und wollte aber neben der Arbeit eben andere Genüsse nicht vernachlässigen, etablierte deshalb gleich das Le Canard nebenan. Morgen wird Meinhard von Gerkan 80 Jahre alt und wir werden uns eine Stunde lang über seine vielfältige Bautätigkeit unterhalten. Von Flughafen zu Flughafen oder von Bahnhof zu Bahnhof, man muss die architektonische Welt des Meinhard von Gerkan überhaupt nicht verlassen und jeder mobile Deutsche wird dessen Gebäude, also die seines Büros, irgendwann mal nutzen oder genutzt haben. Meinhard von Gerkan, ich grüße Sie ganz herzlich.
Ich begrüße Sie auch. Ich freue mich, dass Sie mir so viel Zeit widmen.
Gerne. Weltweit die vielen Stadien, die Museen, die Bürogebäude, ich kann die ja gar nicht alle aufzählen. Macht Sie das eigentlich stolz, durch Ihre Arbeit und mit Ihrer Arbeit so bekannt zu sein?
Nein, es hat ja seine Ambivalenz. Einerseits ist man natürlich als unter der landläufigen Bezeichnung Star-Architekt wird man rumgereicht. Auf der anderen Seite ist natürlich die Bekanntheit, insbesondere im fernen Ausland, nicht zuletzt ein Renommee, das uns auch in vielen Situationen Vertrauen verschafft und zu Aufträgen führt, die wir zwar über Wettbewerbe zumeist erst gewinnen müssen, dann aber die Voraussetzungen der Professionalität und die Voraussetzungen der Pünktlichkeit und der Zuverlässigkeit bei vorangegangenen Projekten abgefragt werden können.
Ja, da können Sie da ja einiges vorweisen. 2015 haben Sie 50-jähriges Firmenjubiläum. Beide Gründer sind noch dabei, Sie und Herr Mark. Sie haben zusammen studiert. Was war damals der Gründungsgedanke? Gab es da eine Vision?
Nein, es war Try and Error. Ich wusste, dass ich mein Abitur nach einer nicht bestandenen an der Steiner Schule und einem an der Abendoberschule, das ich dann bewältigt habe, eigentlich nicht so recht, was ich beruflich werden sollte. Und habe mich dann gewissermaßen an meine Tätigkeit in der Schule und meine Interessen in der Schule orientiert. Und was ich nebenher in der Schule gemacht habe, ich war Waisenkind und musste mir Geld verdienen, waren Statistenrollen bei den Filmen in Wandsbek, waren Auftritte auf Bühnen oder gelegentlich auch Tätigkeiten als Beleuchter und damit auch eine sehr weitreichende Bekanntschaft zu vielen bekannten Schauspielern in Hamburg.
Das wirkt eigentlich eher in eine andere Richtung, deutet das als berufliche Linie.
Ja, das
Linie.
War mir dann auch genau
zu bunt?
Würde ich sagen, zu instabil und zu sehr auch auf einen Lebensabschnitt beschränkt. Deswegen habe ich zunächst Physik studiert, das war aber so langweilig, noch viel langweiliger als in der Schule. Nach meiner Kenntnis mit Otto Schily, der im gleichen Haus in Europakolleg in Hamburg wohnte.
Otto Schily?
Ja, damals studierte er Jura und hat mich dazu überredet, was mir aber auch nicht gebehagt hat. Schließlich habe ich auch das Studium abgebrochen und dann bin ich kurzerhand nach Berlin gegangen und habe da mit dem Architekturstudium begonnen, ohne genau zu wissen, was eigentlich auf einen zukommt. Zu der Zeit wusste ich einen klaren Unterschied zwischen Bauunternehmer und einem Architekten noch nicht oder Baumeister. Das hat sich dann aber während des Studiums relativ schnell ergeben. Otto Schily ist im Übrigen mit mir dann nach Berlin gezogen, hat dort an der TU weiterhin Jura studiert und wir waren über lange Zeit, insbesondere während unserer Studienzeit, befreundet und sind es heute noch, aber haben uns in Berlin nachts in der Paris-Bar getroffen, abends oder Schach oder Billard gespielt. Beim Schach hat immer Otto gewonnen und beim Billard habe ich meistens gewonnen.
Und eins haben Sie auch gewonnen, nämlich mit Ihrem Architekturstudium auf jeden Fall das, was sich konstant dann die ganzen Jahrzehnte durchgezogen hat. Am Anfang Ihres gemeinsamen Büros mit dem Studienkollegen Volkwin Mark stand dann tatsächlich der Flughafen Tegel alleine. Wenn man das ausspricht, also Anfang eines Architekturbüros, zwei Architekten ganz jung, direkt vom Studium und gleich sollen Sie einen Flughafen konzipieren? Wie bewältigen eigentlich zwei Anfänger so einen Auftrag?
Nun, indem man mit offenen Augen und Ohren durch die Welt fährt, sich beraten lässt von Fachleuten, die in diesem Metier zu tun haben, Flughafendirektoren oder Vertreter der Lufthansa, die damals eine neue Philosophie entwickelt hatten, nämlich den Flughafen der kurzen Wege, Drive to your Gate, Drive Check-in. Das, was Tegel dann nach einem Wettbewerb, der international war, gewonnen hatte und wir auch realisieren durften. Eigentlich war es die größere Überraschung für uns, dass wir nicht, obgleich völlig unbekannt, den ersten Preis gewannen. Vielmehr war es die Tatsache, dass man uns ein so großes Projekt ohne lange Berufserfahrung anvertraut hat, zwar Scheibchen für Scheibchen, und wir dieses auch realisiert haben in allen Teilen, von den Außenanlagen über das Terminalgebäude wie alle Neben- und Technikgebäude.
Bis hin zur Bodenfliese, wenn ich richtig
bin. Bis hin zur Bodenfliese und den Möbeln, allem, ja. Alles selbst entworfen. Heute kaufen wir sie irgendwo bei Aktionen wieder auf, nachdem sie sich weit auf der Welt verstreut haben.
Jeder hat wahrscheinlich diese vieleckige Form von Tegel im Kopf, eben die kurzen Wege. Man kann durch den Innenkreis direkt zum Gate fahren. Das ist heute alles so bei neuen Flughafengebäuden nicht mehr möglich, weil man jetzt ganz andere Sicherheitsanforderungen hat. Nach so einem fulminanten Beginn eines Architekturbüros, Sie haben ja eben so ein bisschen durchscheinen lassen, dass Sie sich das selber kaum zugetraut haben, da muss man dann ja doch auf dem Boden bleiben, auf dem Boden der Realität. Was ist da eigentlich die Voraussetzung dafür, dass in diesem Haifischbecken der Architekturwettbewerbe, die es ja wirklich ist, einer Architektengemeinschaft jetzt quasi goldene Hochzeit feiern kann, 50 Jahre besteht?
Ja, das wird Sie vielleicht befremden, wenn ich sage, dass wir zwar eine gemeinsame Haltung haben, aber eigentlich nicht gemeinsam entwerfen, sondern jeder hat seine eigenen Projekte, betreut die auch. Mein Schwerpunkt ist neben Europa, speziell Hamburg, insbesondere China, wo wir zurzeit besonders viele Aufträge bereits realisiert haben und noch im Auftrag haben. Dort arbeiten immerhin 150 Leute für uns in unseren Büros, 2/3 davon Chinesen. Ja, ich meine, es sind einfach die Basismaximen, denen wir treu geblieben sind. Die Architektur, Sie hatten es gleich zu Anfang Ihrer Einführung erwähnt, vom Einfachen das Beste, also die Einfachheit, die Sinnfälligkeit des Bauens als ein Credo zu verstehen, das nämlich der sozialen Anwendung dient, im Gegensatz zu allen anderen Künsten, so einfach, so selbstverständlich, so geordnet und sortiert, so unverwechselbar und vor allem immer nach Prinzipien einer strukturellen und geometrischen Ordnung zu realisieren.
Das finde ich interessant, dass Sie sagen, auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite dann aber doch nicht zu verwechseln. Ich hatte im ersten Moment, wenn ich einfach höre und gut zu gebrauchen, dann kriege ich so einen kleinen Schreck und denke, wenn unsere Städte durch zu viel Einsamkeit, könnten die dann nicht ziemlich öde werden? Braucht man nicht immer wieder auch diese ganzen auffälligen Solitäre?
Ich glaube, dass Sie eine andere Wahrnehmung mit dem Begriff Einfachheit verbinden. Einfachheit heißt nach meiner Auffassung und meinem Denken und Handeln, etwas sinnfällig und auf die Bedürfnisse bezogen zu machen und nicht daraus eine Serie zu machen. Zum Beispiel darf ich Ihnen sagen, wir haben 5 Flughäfen gebaut. Sie werden keinen mit dem anderen vergleichen können. Alle sind absolute Unikate. Wir haben inzwischen 27 Stadien gebaut in der Welt und davon sind auch 2 von ihnen nicht annähernd vergleichbar. Also Einfachheit hat nichts mit Serie oder mit Replikation zu tun, sondern ist bezogen darauf, aus dem Ort, aus der Situation, aus der Kultur, aber auch aus den Materialien, aus dem Klima, eine richtige Antwort für die gestellte Aufgabe zu finden. Und die fällt immer ein wenig anders aus, aber eben nach dem Prinzip, das Einfachste gerade gut zu machen.
Das ist die architektonische Haltung von Meinhard von Gerkern. Der Architekt Meinhard von Gerkern ist am 3. Januar 1935 in Riga geboren. Er hat beide Eltern im Krieg verloren und ist bei einer Pfarrersfamilie als Pflegekind aufgewachsen. Herr von Gerkern, erinnern Sie sich an Ihre frühe Kindheit?
An die Kindheit in Riga so gut wie nicht. Ich versuche durch häufige Besuche und auch Bauten, die ich dort mittlerweile errichten durfte, diese Erinnerung wieder wachzurufen. Es ist mir jetzt vor kurzem dank meiner Freunde dort gelungen, mein Geburtshaus endlich zu finden. Denn es war weder in der Geburtsurkunde noch im Taufschein verzeichnet, die Adresse. Und ich selbst konnte es nicht mehr erinnern. Meine Erinnerung geht eigentlich, wie bei fast allen Menschen, beginnt erst mit dem 4., 5. Lebensjahr. Und das war bereits nach der Riga-Zeit. Da wurden wir von Hitler heim ins Reich geholt. im Austausch mit Stalin gegen Polen wurde das Baltikum der Sowjetunion einverleibt. Mhm. Und wir sollten den sogenannten Wartegau in Polen, das polnische Territorium, germanisieren. Aber das hatte dann auch nur eine kurze Weile, ungefähr 4-5 Jahre, bis dann die Russen über die polnische Grenze nach Deutschland eindrangen und uns wieder in die Flucht gejagt haben, nach Westen.
Auf dieser Flucht ist Ihre Mutter dann auch verstorben?
Ja.
Wie hat sie diese Kindheit geprägt, mit dieser Not, auch mit dieser Unsicherheit?
Ja, sie war für mich natürlich ein Einschnitt, wobei man, ich habe jetzt selbst 6 Kinder, durchaus wahrnehmen kann, dass in einem Alter, wo einen das berührt, das ist meinen Kindern zum Glück erspart geblieben, man noch gar nicht die Wahrnehmung der Gewichtigkeit und der schweren Folgen einer solchen familiären Katastrophe registriert und eigentlich erst Stück bei Stück und indem man eben durch viele Stationen weitergereicht wird. Ich habe dann noch mehrere Pflegeeltern an verschiedenen Orten gehabt, zuletzt in Hamburg, auch während der Schulzeit. Habe dann während der Schulzeit, wie gesagt, gejobbt, um meine kleine Waisenrente, Kriegswaisenrente, meinen Bedürfnissen entsprechend anzupassen.
Sie haben das beschrieben vorhin, durch das erste Abitur durchgerauscht, das zweite dann bestanden, auch mehrere Studienfächer ausprobiert und eben dann bei der Architektur schließlich gelandet. Das war ja die Zeit auch der kriegsbedingten Baulücken. Was für Architekten waren da eigentlich gefragt?
Ja, das war zunächst natürlich in erster Linie die Befriedigung der Wohnungsnot, aber auch der Not an Gebäuden für jedwede Provenienz menschlichen Daseins, sei es Schulen, sei es Krankenhäuser, sei es Kulturbauten. Im Vordergrund stand natürlich die Schaffung von massenhaften Wohnungen, wo man sich dann auch auf die Basics reduziert hat und deswegen diese Architektur auch zumeist über keine sonderliche Ausdruckskraft oder Individualität verfügt.
Welchen Stellenwert hat dann so Schönheit und Nachhaltigkeit gehabt?
Das waren damals zwar nicht unbekannte Begriffe, aber sie hatten nicht annähernd die Rangstelle, die sie heute haben. Und heute ist es so, dass man mit diesen Begriffen ja eher überstrapaziert wird und sich auch schon schämen muss, dass man sie selbst benutzt. Aber es ist nun mal der Geist unserer Zeit, der sich bewusst ist, dass wir unsere Welt nicht einfach verbauen dürfen, sondern dass wir mit den Ressourcen sorgsam umgehen müssen und deswegen auch andere Techniken einsetzen, andere Methoden. Und auf diese Weise ist die Architektur natürlich in den letzten Jahren, in den letzten 20 Jahren, will ich mal sagen, immer anspruchsvoller und auch immer komplexer geworden. Sie hat eine Reihe von Wandlungen in bestimmten Architekturströmungen durchlaufen, die wir also mit unserer Arbeit fast nie begleitet haben. Wir haben weder was Postmodernes gebaut, noch dekonstruktivistisch, sondern haben von Anbeginn bis heute unserer Architekturauffassung von der Einfachheit, der Sinnfälligkeit, der Unverwechselbarkeit und der Balance, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, zwischen Einheit und Vielfalt, nämlich einem ganz wichtigen Moment für menschliches Wohlbefinden in den Städten, aber auch in den einzelnen Bauten zu sorgen.
Was steht da eigentlich so am Anfang, wenn man also einen Auftrag kriegt und einen Entwurf, also sich an den ersten Entwurf macht? Wie beginnt ja Ihre Arbeit, was weiß ich, für eine Bankzentrale in der deutschen Innenstadt oder auch ein Museum in Peking? Womit beginnen Sie?
Also es sind zumeist ja fast alles, zumindest die bedeutenden, die großen und die bekannten Gebäude, Hervorbringungen aus konkurrierenden Wettbewerben unter Architektenkollegen in China und aber auch in Deutschland, zumeist international, aus einer internationalen Konkurrenz. Die Aufgabe ist innerhalb des Wettbewerbs und der Ort ist festgelegt und man befasst sich dann mit den Funktionen, mit der Kultur, mit der Vergangenheit, mit der Identität des Landes. Man nimmt Rücksicht auf das Klima und sucht eine Symbiose, in der die verschiedenen Anforderungskomponenten bestens zusammengeführt werden und ein nicht nur brauchbares, funktionales, sondern möglichst auch ein ästhetisches Ergebnis mit einer entsprechenden Ausdruckskraft erzeugen.
Wenn man also so einen Entwurf jetzt vor sich hat, eben hervorgegangen aus den Anforderungen eines Wettbewerbs und aus den ganzen Komponenten, die Sie auch vorhin schon erwähnt haben, dann kommt also der Moment, dass dieser Entwurf abgesegnet wird und dann soll angefangen werden zu bauen und dann folgen ein Haufen Änderungen, viel Kampf. Der Bau wird dann mit mehr oder weniger Schwierigkeiten umgesetzt. Ist das Ergebnis am Ende eigentlich sowas, ja, vielleicht ein bisschen pathetisch, sowas wie ein Kind?
Natürlich. Die Parallele benutze ich relativ häufig. Es bleibt also eine mentale Beziehung zwischen dem, was man selbst erarbeitet hat und was schließlich dann dabei herausgekommen ist. Es ist ja nicht, der Entwurf wird ja nicht abgesegnet, sondern er wird ausgewählt von einer Jury, zumeist in einem anonymen Wettbewerb. Also die Verfasser sind gar nicht bekannt. Das ist nicht immer der Fall, aber häufig. Und die Jury ist ebenfalls unabhängig und dann werden Ränge vergeben. Und zumeist, uns ist es jedenfalls so ergangen, wird dann der erste Preisträger beauftragt. Das ist nicht immer der Fall, aber es ist fast die Regel.
So, und wenn das jetzt also wirklich, und Sie vergleichen es ja tatsächlich damit, wenn so ein Bauwerk ist wie ein eigenes Kind, was passiert dann, wenn, wie beispielsweise im Berliner Hauptbahnhof, einem spektakulär lichten Bahnhof, den Sie gebaut haben, beispielsweise das gläserne Bahnsteigdach verkürzt wird oder eben im Tiefgeschoss eine andere Decke eingezogen wird, als Sie das wollten. Sie haben ja vorhin auch beschrieben, wie detailliert Sie planen, also bis zur Bodenfliese hin eben. Wenn das alles anders gemacht wird, weil der Bauherr, 2006 war das, der damalige Bahnchef Medon sagt, man habe einen Bahnhof und keine Kathedrale bestellt.
Ja, das ist eine etwas eigenwillige Position, denn letztlich sind Bahnhöfe seit eh und je, seitdem es den Bahnverkehr gibt, immer wichtige öffentliche Gebäude und fast jeder Hauptbahnhof einer Stadt weltweit legt Wert darauf, eine unverwechselbare Gesamtgestalt zu haben, die nicht nur die Schienen gegen und die Bahnsteige gegen Wettereinflüsse schützt, sondern insgesamt auch ein lebendiger Ort innerhalb der Stadt ist. Ihre Frage, welche Empfindungen man hat, wenn einem ein solches Kind gestört wird, ich hatte dann gesagt, der Wechsel der beiden Bahnchefs von Herrn Dürr und dann zu Herrn Medon war sowas wie, wenn seinem eigenen Kind die Arme abgeschnitten werden. Das habe ich dann so ganz bildlich gesagt und das tut eben unheimlich weh. Es ist auch heute für jeden wahrnehmbar, dass die Proportionen des Gebäudes nicht stimmen. Es ist für die Benutzer noch unglücklicher, weil ausgerechnet die erste Klasse der Züge, die nun mal hinten oder vorne sind, außerhalb des Bahnhofs halten, während in alle anderen Bahnhöfe, die ursprünglich sehr viel kürzer waren, weil damals die Züge auch kürzer waren, mittlerweile von Dächern, die wir entwickelt haben, erweitert worden sind, hat man es da abgeschnitten und irgendwo eingebunkert.
Ja, vielleicht wird es ja noch mal irgendwann dran gebaut. Ist das eigentlich noch Ihr Bahnhof, gedanklich?
Aber ja, ich meine, man darf das nicht übertreiben mit den Störungen. Es gibt viele Bauten, die in weit stärkerem Maße von der ursprünglichen Idee abweichen. Hier ist mehr oder weniger von den zwei Dingen, nämlich der Kürzung des Daches und der Veränderung der Innendecke im Untergeschoss, mehr oder weniger alles exakt nach unseren Plänen errichtet worden. Und insofern kann man auch diese Wunde irgendwann verschmerzen. Im Übrigen sind wir immer noch mit unseren Ingenieuren bemüht, das Dach wieder zu ergänzen, denn die Teile sind ja fix und fertig geliefert, sind bezahlt, sind eingelagert. Sie müssen natürlich eingebaut werden, was ein paar Störungen beim Bahnverkehr zur Folge haben wird. Aber damit wird man, wenn man es will, auch leben können.
Meinhard von Gerkan, international renommierter Architekt hier im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Sein Büro steht für Fußballstadien rund um den Globus und das andere Markenzeichen, das sind Bahnhöfe und Flughäfen. Über den hochgelobten Flughafen Berlin-Tegel haben wir ja schon gesprochen. Jetzt kommen wir zu einem von Ihnen entworfenen Flughafen, der nur noch Hohn und Spott erntet, der Großflughafen BER Berlin-Brandenburg. Jetzt hatte ja endlich die letzte Aufsichtsratssitzung ein Eröffnungsdatum bekannt gegeben, Ende 2017. Kaum war das gesagt, kündigte Flughafenchef Medon wenige Tage später an, seinen Posten abzugeben. Gut, zu den ganzen Personalien wollen Sie nicht sagen. Aber wie sieht es mit Ihren Hoffnungen aus für den Flughafen, für Ihren Flughafen, den Sie so lange haben vor sich hinrotten sehen müssen?
Also, es ist überhaupt nichts hingerottet, sondern das Putzpersonal war die ganze Zeit tätig. Die haben die Geländer fast bis auf das nackte Metall geputzt. Und auch die Scheiben wurden immer geputzt. Es wurde alles sehr gepflegt. Ist auch total fertig, großzügig, weiträumig. Es ist daran überhaupt gar kein Makel wahrzunehmen, außer der, dass eine total überforderte Technik, die ist in dieser Dimension, nämlich eine Entrauchungsanlage für über 200.000 Quadratmeter Fläche, in der Form noch nie gebaut worden ist, mit der unglücklichen Konstellation, dass man den Auftrag auf zwei große deutsche Firmen verteilt hat und die nicht unbedingt gut zusammen kooperiert haben, sondern sich gegenseitig im Wege standen. Mhm. Und das hat zu diesem unsäglichen Unglück geführt, dass die Sicherheitsbedingungen, die ein Flughafen zu erfüllen hat, insbesondere nach dem Brand in Düsseldorf, der dort viele Tote zur Folge hatte, zwar weniger durch die Flammen als vielmehr durch den Rauch, war das eine unabdingbare Forderung, dass diese Entrauchungsanlage einwandfrei funktioniert, und das ist nicht gelungen. Das ist aber auch gar nicht in unseren Händen gewesen, hat auch mit der Architektur so gut wie gar nichts zu tun. Denn was man in der Architektur sieht, sind bestenfalls die Auslässe und die Lüftungs- und Fensterklappen, die sich automatisch öffnen, wenn Brand irgendwo entsteht.
Ja. Die Fragen der Verantwortung und auch vor allem die Frage, wann hat wer eigentlich was gewusst von dem Desaster? Wann hat sich das abgezeichnet? Die werden, ja, ich weiß nicht, ob sie jemals wirklich zufriedenstellend geklärt werden, aber Sie als Architekt, Sie sagen jetzt gerade, es hat mit dem Architekturentwurf eigentlich wenig zu tun, was da jetzt an Schwierigkeiten aufgetreten ist, aber Sie als Architekt, wann haben Sie gemerkt, dass das falsch läuft?
Zu der Frage, wer wann was gewusst hat, wissen die Pressemedienvertreter weit mehr als ich. Da gibt es ja jeden Tag eine neue Äußerung. Mhm. Ich weiß nicht, wieso die Frage, wann wer was gewusst hat, bei einem Projekt, das mehrere Milliarden kostet, von so entscheidender Bedeutung ist. Es ist viel bedeutender, dass es nicht gelungen ist, rechtzeitig einzugreifen. Das ist aber eine Sache der Führung und Verwaltung gewesen. Wir waren ja daran nur in bedingtem Maße, weil wir zuständig sind für die Architektur und nicht für die Technik, berührt. Der Wunsch von Politikern, sich mit einem bedeutenden Bauwerk noch während ihrer Amtszeit zu präsentieren und zu schmücken, ist allgegenwärtig. Und deswegen ist es auch deren Wunsch, einen möglichst frühen Eröffnungstermin zu nennen. Und erst dadurch, dass etwas versprochen wurde, was dann nicht eingehalten wurde, man hätte es ja nicht versprechen müssen, denn es gab ja keinen Zeitdruck. Insofern hat sich hier etwas eskaliert zu einer Katastrophe größten Ausmaßes und zu einer Blamage für Deutschland und vor allem für die Zuverlässigkeit deutscher Technik.
Ja, Ihren Ärger, den schreiben Sie sich oder haben Sie sich von der Seele geschrieben in Ihrem Buch Blackbox BER. Zum Beispiel schreiben Sie darüber, dass Flughäfen, und das ärgert Sie immens, inzwischen eigentlich zu Shoppingcentern verkommen sind. Damit lässt sich aber natürlich für den Betreiber und auch für die Kommunen den Staat Geld verdienen mit genau diesen Shopping-Malls. Die Konsequenz aber war im Fall vom BER, dass ungeheuer an nachträglich Änderungen gefordert wurden, dass sich die ganze Größe völlig verändert hat. Diese Shoppingmöglichkeiten am Flughafen, das ist ja eigentlich überhaupt keine neue Entwicklung. Warum hat man die eigentlich nicht gleich mitgeplant?
Weil zunächst die Anforderungen seitens, es gibt ja eine eigene Abteilung bei der Flughafenabteilung, die für diese sogenannten Non-Aviation-Flächen, das Non-Aviation heißt, sie haben mit dem Flug gar nichts zu tun. Das ist eigentlich, sind das Appendixe innerhalb der Anlage, um mit denen Umsatz zu generieren. Das letztlich eine Verminderung der Kosten für den Flughafen und damit eine wesentliche Einnahmequelle ist ja unbestritten. Ich bin deswegen einer anderen Auffassung, weil man ja schließlich auch nicht auf die Idee käme, in einer Kirche, die nun heute eher schlecht besucht sind, Einkaufszentren anzugliedern oder gar irgendwelche Museen oder andere Kulturbauten mit Einkaufsmöglichkeiten in einem solchen Ausmaß. Kleine Souvenirläden gibt es in jedem Museum heute auch.
Die werden
auch
aber auch immer größer, ehrlich gesagt.
Werden immer größer, jawohl. Und es gibt auch immer mehr Repliken, die man da kaufen kann von Ausstellungsstücken. Das ist nun mal eine Gesetzmäßigkeit unseres ausschließlich an der Ökonomie orientierten Bewusstseins, dass sich natürlich gerade auch beim Bauwesen in etwas sehr unerfreulicher Weise behauptet, weil es immer darum geht, ein Projekt muss sich rechnen.
Naja, wobei ich als ehrlich gesagt als Fluggast auch ganz froh bin, wenn ich so mit 1,5 Stunden, die ich vor dem Abflug da sein muss, wegen der ganzen Sicherheitsmaßnahmen, dass ich dann da noch ein bisschen rumschlendern kann, bin ich jetzt gar nicht so ein Gegner von diesem ganzen Gewerbe. Ich lese bei Ihnen, bei der Genehmigung von öffentlichen Baumaßnahmen ist die realitätsferne Verdrehung von Zeitrahmen und Kosten als fester Bestandteil des Prozederes mit anzusehen. Als ich das gelesen habe, muss ich schon sagen, also das irritiert mich, so eine Aussage, das heißt ja Lüge. Also eine Lüge steht am Anfang. Das hat für mich eigentlich mit so einem demokratischen Prozess, wie gerade bei diesen öffentlichen Großvorhaben, nichts mehr zu tun.
Ja, das ist die Konsequenz und die Konsistenz der Bedingungen, unter denen Entscheidungen bei uns ja durch demokratische Mehrheiten getroffen werden. Mhm. Jedes Entscheidungsgremium, so es denn nicht ganz einseitig von einer Partei oder einer Ausrichtung bestimmt ist, sondern wo es in der Entscheidung um Mehrheiten geht, muss mit Überzeugungsargumenten für zumindest bei öffentlichen Bauten eintreten und die Forderungen und die Bedürfnisse spezifizieren. Und es ist an der Tagesordnung, das können Sie sich von jedem sagen lassen, der mit dem Bauen viel zu tun hat, dass es an der Tagesordnung ist, um ein Projekt überhaupt erstmal über die erste Schwelle zu bringen. Das heißt, erstmal den Grundstein der Entscheidung legen zu können, wird normalerweise die Summe klein gerechnet. Man kann das als Lüge bezeichnen, aber es ist natürlich, alle Beteiligten wissen immer darum.
Auch die Architekten.
Ah, natürlich, ja.
Und ist das hinzunehmen? Weil ich meine, Sie haben gerade gesagt, es handelt sich ja eigentlich um demokratische Prozesse in einer Demokratie. Und natürlich, um einen Auftrag zu bekommen, weiß man alles nicht so, wie es da steht. Aber jetzt wird es erstmal abgenickt und dann sehen wir weiter.
Ja, nun müssen Sie nicht glauben, dass der Architekt allvollkommene Macht hat. Mhm. Und alles, was er produziert, wird ja vom Bauherrn abgenommen. Und wenn es nicht passt, wird es von ihm geändert. Insofern ist das ein Wechselprozess und ich bedauere das außerordentlich, weil das zum Beispiel in einem absolutistischen Staat wie China nicht der Fall ist. Da werden die Entscheidungen nach anderen Parametern getroffen und das Geld spielt zwar auch eine wichtige Rolle, wird aber nicht als Kampfinstrument in der Meinungsauseinandersetzung benutzt. Hier ist es natürlich bei jedem Investor, der etwas baut, drängt natürlich darauf, dass er mehr Bauvolumen für weniger Geld kriegt. Das ist nun mal in unserem Werteverständnis, das wir mit unserer Ökonomie haben, tief verankert.
Erfahrungen des Architekten Meinhard von Gerkern. Auf China kommen wir gleich. Der Architekt Meinhard von Gerkern ist hier im Gespräch im Deutschlandradio Kultur. Herr von Gerkern, wir haben ja gerade von diesem komplizierten, aber demokratischen Prozess bei öffentlichen Bauten in Deutschland gesprochen. Sie haben gesagt, in China ist das ganz anders. Klingt ein bisschen platt vielleicht, aber in China ist das natürlich nicht so kompliziert, weil die Prozesse eben lange nicht so demokratisch organisiert sind.
Das ist vollkommen richtig und deswegen mache ich auch keinen Hehl daraus und habe schon häufiger geschrieben und gesagt, China ist ein Paradies für Architekten.
Kann man das so mit sich selbst vereinbaren und mit seiner ja doch hier in der Demokratie in einer ganz guten Stellung?
Ich kann das voll und ganz mit mir vereinbaren, weil ich als Architekt nur das tue, was ich auch verantworten kann. Mhm. Und es ist einfach so, dass der dialogische Prozess ja trotz allem gewahrt wird. Es wird nicht parteipolitisch zerredet, sondern es ist in der Tat natürlich auch ein Vorgang, der über Wettbewerbe läuft, also alternative Entwürfe gegeneinander gestellt werden, diskutiert werden und mehrheitlich entschieden werden. Aber im Verlauf der Bautätigkeiten und der Realisierung der Bauten hat einfach die Stellung des Architekten, zumindest eines Ausländischen, wenn er namhaft ist, eine sehr, sehr viel höhere Autorität, als dies in Deutschland der Fall ist. Mhm. Es gibt da zwar auch viele Bedenkenträger, aber die sind nicht so lautstark wie bei uns, die leider einem das Leben manchmal sehr, sehr schwer machen.
Aus Ihrer Warte kann ich das auch gut verstehen. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, Ihre Einflussmöglichkeiten, hat denn ein Architekt dann auch Einflussmöglichkeit auf beispielsweise Arbeitsbedingungen? Oder es wird ja gerade, Brasilien, Südafrika, China, immer wieder Umsiedlungen ist immer wieder das große Problem?
Absolut keine. Es ist auch die Beauftragung der Baufirmen, deren Konstellation, die Auftragssummen, alle Bedingungen entziehen sich total der Einflussnahme des Architekten. Zumal es, das wird Sie vielleicht verwundern, in China noch nicht mal möglich ist, Was in Deutschland gang und gäbe ist, dass nämlich Architekten während der Bautätigkeit auch noch eine Bauleitung zu erledigen haben. In China wird das nicht gefordert, sondern das machen die Baufirmen selbst. Der Architekt ist nur zuständig für die Übereinstimmung, also dass das Werk so gebaut wird, wie es gedacht und gezeichnet worden ist. Und alle anderen Belange, also der Bautechnik, der eingesetzten Mittel und natürlich nicht zuletzt auch der Bauarbeiter, die zu einem großen Teil aus ländlichen Regionen als Wanderarbeiter in die Städte kommen, dort auch schlecht untergebracht werden, zumeist auf der Baustelle noch. Das ist der soziale Stand eines Landes, das bis vor kurzem noch Entwicklungsland war und das dank dieser Umstände, dass es so ist, natürlich auch weltweit als eine der erfolgreichsten wirtschaftlichen Nationen in der jüngsten Vergangenheit angesehen wird.
Naja, wie Sie es gerade gesagt haben, da wird eben nicht so viel zerredet. Das kann man ja dann auch sehen, wie man will. Sie haben das Nationalmuseum am Platz des Himmlischen Friedens gebaut. Das ist ja durchaus ein Repräsentationsbau des Systems, des chinesischen Systems. In einem ziemlich turbulenten Spiegelgespräch vor einigen Jahren wurden Sie auf die blutig niedergeschlagenen Studentenproteste angesprochen, die da ja am Tiananmen stattgefunden hatten, die natürlich nicht in diesem Bau sich irgendwie widerspiegeln. Man hätte vielleicht da auch anders mit umgehen können. Sie sagen, das war nicht der Auftrag. Ist ja auch klar. Also es gibt sehr viel Kritik an Ihrer Haltung. Sie finden diese Kritik weltfremd. Und Sie finden auch die Lösung einiger Architekten in China nur für privat zu bauen und nicht für den chinesischen Staat zu bauen, das finden Sie auch weltfremd. Warum?
Das finde ich nicht weltfremd. Wenn Sie keine staatlichen Aufträge kriegen, kann man Ihnen nicht verbieten, dass Sie nur Kommerzbauten errichten.
Ja, Sie würden ja sagen, Sie wollen vielleicht auch gar keine staatlichen Aufträge.
Nein, die staatlichen Aufträge sind ja letztlich Kulturbauten immer. Ob es Museen, ob es Sportstätten, ob es große Messen, ob es Bahnhöfe, Flughäfen oder was auch immer sind. Die sind mehr oder weniger immer öffentlich betreut und öffentlich gelenkt. Die private Bautätigkeit beschränkt sich ja einzig und allein auf den Wohnungsbau und auf Bürohäuser. Und die haben natürlich ein weitaus geringeres Potenzial an Ausdruckskraft, ein geringeres Komplexität in ihrer gesellschaftlichen Ambivalenz und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung. Und es sind nun mal die Kulturbauten, die das Gesicht einer Nation, einer ganzen Kultur repräsentieren. Und im Übrigen ist dieses Nationalmuseum nicht Ausdruck der jetzigen Regierungsform. Es beinhaltet immer 5000 Jahre Baugeschichte und Kulturgeschichte und stellt die auch in dem größten Museum der Welt dar, wie es alle anderen Museen der Welt auch tun. Natürlich endet die Darstellung in der Gegenwart und repräsentiert die auch. Aber das ist nur ein geringer Teil des Ganzen.
Diese heftige Kritik, die da an Ihnen geübt wurde, trifft Sie das?
Ja, es ist eine gewisse Unaufrichtigkeit in dieser Kritik verankert. Denn die gleichen Journalisten, die einem Architekten vorwerfen, dass er einen Kulturbau dieser Dimension errichtet, begleiten Siemens oder VW oder welche Hersteller auch immer mit großem Applaus, dass sie so erfolgreich sind und das gleiche Land mit ihren Produkten beliefern. Wir sind darum bemüht, Produkte zu erzeugen, die landestypisch sind und nicht nur unsere Architektur dorthin zu stellen, sie gewissermaßen zu kopieren.
Ganz besonders faszinierendes Projekt ist da ja die ganze Stadt, die Sie planen, die Stadt Lingang, nahe Shanghai, da plant und baut GMP eine ganze Stadt und zwar für 1,2 Millionen Menschen. Begonnen wurde mit einem See in der Mitte, das ist eine Art Binnenalster. Ich glaube, daran haben sie sich auch orientiert. Wie ermittelt man eigentlich die Bedürfnisse derjenigen, die dort wohnen sollen?
Die kann man nicht ermitteln, weil man gar nicht weiß, wer es ist.
Wie haben Sie denn begonnen?
Man kann es nur erahnen. Mhm. Es wird natürlich in dieser Stadt in erster Linie werden es Menschen sein, die aus der Mittelschicht kommen und die mit dem, das ist ja auch der Grund, dass diese Stadt Lingang, New City, dort entsteht. Sie ist direkt an der Küste gelegen und von ihr aus führt eine 32 Kilometer lange Brücke zu dem größten Hafen der Welt, einem Offshore-Hafen.
32 Kilometer lange Brücke.
Das 32 Kilometer lang, ja, die ab und zu mal einen kleinen Puckel hat, damit die Schiffe unterdurch können und dann wieder runterführt. Und der Hafen selbst ist auf Felsen gegründet, hat aber dort eine Wassertiefe von über 80 Metern und es gibt keine Probleme mit der Wassertiefe wie in Shanghai selbst, wo der Yangtze so viel Schlamm heranführt, dass man gar nicht gegen anbaggern kann. Also diese Stadt ist nach meiner Intention und meinen Bemühungen eine Stadt, die einen, so weit es irgend geht, humanen Charakter haben soll. Deswegen ist dieser See in der Mitte keine spaßige Idee, sondern der See schafft im Grunde genommen eine soziale Bedingung für diese Stadt, bei der sich Arbeiten, Einkaufen, Freizeit, Wohnen gemeinsam auf eine große Fläche beziehen. Immerhin ist der Umfang 10 Kilometer von dem See. Also es gibt 10 Kilometer Copacabana und einen herrlichen Blick. Es wird auf diese Weise der Verkehr auf ganz selbstverständliche Weise dezentralisiert, weil es keine Mitte gibt, durch die man durchfährt. Und es gibt auch keine privilegierte Mitte, in der nur Banken und Versicherungen stehen, die zumeist an Feiertagen und Sonntagen ohnehin verschlossen sind und dann eine tote Zone in der Stadt bilden. Es sind dort mittlerweile schon 2 Millionen Bäume gepflanzt worden. Da sind die Chinesen ganz besonders tüchtig und voreilig. Es ist eine grüne Oase. Man merkt gar nicht, dass zwischen den Bäumen irgendwo noch Häuser entstehen.
Eine Oase, die Sie trotz Ihrer 80 Jahre immer mal wieder besuchen, ja?
Ja, und ich besuche sie immer wieder. Es gibt ja auch immer wieder neue Bauten. Wir machen ja ganz, ganz viele Bauten dort. Aber die Stadt wird nicht nur von uns besucht, sondern am Wochenende von vielen Einwohnern Shanghais, weil sie eine wunderbare Ausflugsstätte für Picknick, für Hochzeitsfeiern, für sportliche Aktivitäten, zum Beispiel Radrennen um den See oder Ruderregatten, alles Mögliche bietet, obgleich sie im Moment noch erst zu einem Viertel fertiggestellt ist.
Ja, Baustellen sind ja häufig sehr, sehr beliebt. Dankeschön, Meinhard von Gerkan. Jetzt habe ich Sie eben schon 80 Jahre alt gemacht, dabei folgt der morgige Geburtstag erst. Da wünsche ich Ihnen einen ganz besonders schönen Tag und natürlich alles Gute im neuen Lebensjahr.
Ich bedanke mich für das ausführliche Gespräch, Frau Heise.